SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, schönen guten Tag. In dieser Sendung geht es unter anderem um die Sondierungsgespräche in Berlin. Die Entscheidung über Koalitionsverhandlungen rückt näher. Hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen in einigen Landkreisen machen Schlagzeilen. Das ist nicht das eigentliche Problem im bevorstehenden Winter, sagt der Virologe Schmidt-Janasit. Und die EEG-Umlage sinkt. Was haben denn die Verbraucher davon? Zu unserem ersten Thema. Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben sich wieder zu den Sondierungsgesprächen getroffen. Es ist bereits das vierte Mal in dieser Woche, dass beraten wird. Am Montag hat es ja eine lange Sitzung bis in den Abend hineingegeben. Am Dienstag nur halbtags und am Mittwoch hatten Generalsekretäre bzw. Bundesgeschäftsführer dann das bislang Verhandelte schriftlich zusammengefasst. Christopher Jähner, da aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, jetzt live zugeschaltet. Ist das heute die entscheidende Sitzung, bei der die Daumen für mögliche Koalitionsverhandlungen entweder nach oben gehen oder gesenkt werden? Was ist denn bislang durchgesickert?
Es ist relativ wenig durchgesickert, weil die drei Verhandlungsparteien sich sehr bedeckt halten. Also sie machen das auch sehr konsequent, absolute Funkstille. Aber tatsächlich gehen alle davon aus, dass das heute die entscheidende Sitzung sein wird. Also danach auch kein Beratungsbedarf mehr besteht und alles abgeräumt ist und man dann auch eine klare Richtung haben kann.
Erfahren wir denn heute mal was Inhaltliches? Bislang war ja völliges Stillschweigen.
Ja, wir hoffen auch darauf, dass heute Inhaltliches bekannt wird. Wir gehen auch davon aus, dass es bekannt wird. Wir wissen auch mittlerweile deutlich mehr, dass schon um 13 Uhr, also in nicht mal einer Stunde, Statements stattfinden sollen. Das heißt, die Gespräche sind offenbar schneller, als wir alle das erwartet haben. Wir gingen bisher auch davon aus, dass das erst abends der Fall sein wird. Wir wissen auch, dass die gemeinsamen Gespräche schon beendet sind und die einzelnen Parteien jetzt wieder unter sich sind. Und, was wir auch wissen, die SPD hat heute eine Sondersitzung der Fraktion einberufen für 14 Uhr. Und das würde darauf hindeuten, dass man sich inhaltlich zumindest so weit angenähert hat, dass man die Fraktion informieren kann, dass es womöglich auch dann in Gesprächen, in Koalitionsgesprächen weitergeht.
Das heißt also, wenn es kürzer dauert, gibt es keine großen trennenden Punkte mehr, die eine Koalitionsverhandlung verhindern würden?
So könnte man das deuten, tatsächlich. Also man hat ja im Vorhinein immer gesagt, es gibt noch Klippen, es gibt noch Hürden, über die man drüber muss. Man war aber optimistisch, dass das auch klappt. Und ja, so wie das aussieht, hat man diese Hürden wohl jetzt nehmen können oder kann diese Hürden nehmen und dann eben auch die konkreteren Koalitionsgespräche führen.
Ja. Die Grünen haben fürs Wochenende ja schon mal eine Halle für einen Sonderparteitag angemietet.
Genau, je nachdem, was die Verhandler heute vorschlagen, geht es dann ja weiter. Dann müssen nämlich die Parteigremien diesem Ergebnis der Sondierungsgespräche zustimmen. Also zustimmen, dass es dann weiter in die Koalitionsgespräche geht. Das könnte am Wochenende schon der Fall sein. Ein kleiner Parteitag bei den Grünen könnte am Sonntag darüber abstimmen. Auch die FDP könnte das am Wochenende tun oder zumindest Anfang der Woche. Erst wenn diese Zustimmung da ist, kann es dann auch in die Koalitionsverhandlungen gehen. Aber zumindest die Planungen zeigen einen gewissen Optimismus.
Die SPD plant keinen Sonderparteitag.
Bisher haben wir zumindest keine Informationen, dass das passieren könnte. Ob das noch nachgeholt wird oder ob die Partei davon ausgeht, dass es auch ohne diesen Parteitag geht, eben mit einem Präsidiumsbeschluss, das ist momentan noch nicht klar.
Wenn alles klappt, könnten nächste Woche die Koalitionsverhandlungen beginnen. Bedeutet die Tatsache, dass man schon vorab sondiert hat, dass man jetzt so kurz getagt hat, dass dann die Koalitionsverhandlungen schneller gehen, dass bestimmte Probleme, wie beispielsweise Steuer, das hieß es ja immer, dass das ein großes Problem sein kann, sein wird, dass diese Probleme schon vorab geklärt und abgeräumt wurden, oder fängt das dann nächste Woche bei den Koalitionsverhandlungen wieder bei Null an?
Nein, bei Null fängt das nicht an. Deswegen gab es diese Sondierungsverhandlungen auch in so ausführlicher Form, weil man ja genau wusste, man ist inhaltlich teilweise sehr weit auseinander und man versucht jetzt, die Lösungen zu finden. Und in diesen Sondierungsgesprächen ging es eben darum, dass man grundsätzlich erstmal eine Basis findet, auf der man Lösungen finden kann. Wenn das dann passiert ist, dann kann es in diese Koalitionsverhandlungen gehen. Da wird es dann sehr, sehr viel konkreter. Da kann man auch Dinge nochmal ausräumen, indem man bestimmte Posten anbietet, die da ja auch im Gespräch sind und so weiter. Also da wird es dann sehr, sehr viel konkreter, aber man fängt eben nicht bei Null an. Also man hat wohl tatsächlich, sonst bräuchte man diese Koalitionsverhandlungen eben nicht machen, in den Sondierungen zumindest mal eine Basis gefunden, wie man Probleme eben lösen kann.
Gibt es dann dieses Jahr noch eine neue Regierung oder müssen wir bis ins neue Jahr warten?
Das ist momentan noch sehr schwierig zu sagen. Also zumindest aber, wenn man der SPD und Olaf Scholz zuhört, der sagt ja schon, also er geht davon aus, dass es zu Weihnachten eine neue Regierung gibt und dass er dann die Neujahrsansprache hält. Also da ist zumindest sehr viel Optimismus. Auch bei den Grünen ist der Optimismus groß, dass es dann schnell gehen könnte. Die FDP wiederum hat sich ja ein bisschen zurückhaltend gezeigt, weil sie ja auch, muss man sagen, inhaltlich am weitesten von den anderen beiden eben wegsteht. Aber wie gesagt, Olaf Scholz geht davon aus, dass an Weihnachten die neue Regierung steht. Und wir dürfen gespannt sein, ob das auch so klappt.
Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen in der Schlussrunde. Informationen live aus Berlin von Christopher Jänert aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Die CDU ist nach der verlorenen Bundestagswahl dabei, sich neu aufzustellen. Parteichef und Kanzlerkandidat Armin Laschet macht den Weg für eine Neubesetzung des Vorsitzes frei. Bisherige Spitzenpolitiker wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer oder Wirtschaftsminister Altmaier verzichten sogar auf ihr Abgeordnetenmandat. Bundestagspräsident Schäuble will nicht mehr für den Parteivorstand kandidieren. Jüngere Politikerinnen und Politiker sollen mehr Verantwortung übernehmen. Das ist eine der viel geäußerten Forderungen. Vor diesem Hintergrund trifft sich ab heute Nachmittag die Jugendorganisation der Union, die JU, zu ihrem Bundestreffen, dem Deutschlandtag. Vera Wolfskämpf berichtet.
Raus aus der alten Denke und den eingefahrenen Strukturen. Das fordern junge CDU-Politiker, darunter Tilman Kuban. Der Chef der Jungen Union will die Mitglieder stärker beteiligen.
Diesem Wunsch müssen wir schon nachkommen, wenn wir am Ende eine moderne Volkspartei sein wollen und wenn wir attraktiv für neue, gerade auch junge Mitglieder sein wollen.
Die Junge Union wird sich auf dem Deutschlandtag dafür stark machen, dass die Basis mehr mitbestimmen darf. Nicht nur über die Köpfe, auch über den neuen Kurs der CDU. Birte Glissmann, Landeschefin in Schleswig-Holstein.
Wir müssen uns enorm verändern. Das ist absolut richtig, dass kein Stein auf dem anderen bleiben soll. Das würde ich so nicht formulieren.
Kein Stein dürfe auf dem anderen bleiben in der CDU, so hatte sich JU-Chef Tilman Kuban ausgedrückt. Aber das Profil schärfen, ein neues Grundsatzprogramm für die Zukunft, das wird die JU auf jeden Fall fordern. Und sie will auch ihre Ideen dafür einbringen. Ein Teil der Jungen würde die CDU gern konservativer ausrichten. Für Birte Glissmann ist dagegen klar:
Wenn wir Volkspartei bleiben wollen, dann gehört die CDU in die Mitte.
3 Wochen ist der historische Einbruch bei der Bundestagswahl nun her. Die Analyse könnte jetzt auf dem Deutschlandtag beginnen. Jedenfalls erwarten das einige von der Rede des Parteichefs Armin Laschet am Samstag. Er müsse ansprechen, was im Wahlkampf schiefgelaufen ist, sagt Johannes Winkel, JU-Chef in Nordrhein-Westfalen.
Ich hoffe einfach, dass er da auf eine ehrliche Aussprache auch setzt, auch mit den Mitgliedern ins Gespräch kommt und dass man sich da einfach sozusagen ehrlich in die Augen schauen kann und über diese Bundestagswahl sprechen kann, auch wenn es natürlich sehr unangenehm wird.
Eigentlich stand nach Laschet eine Rede von CSU-Chef Markus Söder auf dem Plan. Das wäre spannend gewesen, gerade nach der Kritik in der CDU an den Sticheleien aus Bayern im Wahlkampf. Doch Söder hat wegen anderer Termine abgesagt. Zugesagt haben dagegen einige Anwärter, die als Nachfolger Laschets gehandelt werden. Norbert Röttgen hat sich angekündigt. Auf dem Programm stehen auch Jens Spahn, Ralf Brinkhaus, Carsten Linnemann und Friedrich Merz. Ob Merz ein drittes Mal für den Parteivorsitz kandidiert, dazu wollte er bisher noch nicht so viel sagen. Stattdessen würde er gern sehen,
dass wir die 3 Buchstaben CDU etwas größer schreiben als die 3 Buchstaben ich. Und zwar für alle.
Das gilt also auch für Friedrich Merz, der sich schon mal selbst als Wirtschaftsminister anbot und bei früheren Deutschlandtagen nicht gerade durch persönliche Zurückhaltung auffiel. Aber vielleicht ist es Zeit für einen jüngeren Kandidaten. Das findet jedenfalls der 41-jährige Spahn.
Für mich ist jedenfalls klar, dass jetzt auch die Generation nach Angela Merkel in Verantwortung kommen muss.
In dem Punkt hat er die JU auf seiner Seite. Erneuerung geht nicht ohne sie. Diesen Anspruch will die junge Generation in der CDU an diesem Wochenende geltend machen.
Der Bericht von Vera Wolfskämpf. In Deutschland sind 65% der Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Die Zahl ist in den letzten Wochen nur minimal nach oben gegangen. Etwas im Steigen sind dagegen die Infektionszahlen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt heute bei 68,7, so das Robert-Koch-Institut, kurz RKI. Ganz besonders hohe Infektionszahlen registriert das RKI derzeit bei Kindern und Jugendlichen in einigen Gegenden. In 8 Landkreisen in Deutschland liegt die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen bei über 500. Die Landkreise liegen in Bayern, Thüringen und Brandenburg. Jonas Schmidt-Chanasit ist Virologe an der Universität Hamburg. Herr Schmidt-Chanasit, Inzidenz über 500 bei dieser Altersgruppe in diesen Landkreisen, muss einen das beunruhigen oder sind das isolierte regionale Einzelfälle?
Ja, also wir müssen hier ganz ruhig bleiben, uns genau anschauen, was sind die Faktoren in diesen wenigen Landkreisen, weil wie gesagt, überwiegend, wenn man ganz Deutschland sich anschaut, ist die Inzidenz in einem Bereich, der eben nicht so dramatisch ist bei den Kindern und Jugendlichen. Insofern kann es hier wirklich sein, dass es in diesen wenigen Landkreisen besondere Faktoren gegeben hat, die zu diesem Ausbruchsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen geführt haben.
Da fragt man sich natürlich, was könnten das für Faktoren sein?
Naja, Sie wissen ja, dass es durchaus unterschiedliche soziale Verhältnisse gibt, Lebensumstände, gerade wenn wir auch an Massenunterkünfte denken, wo eben Kinder letztendlich in oder unter Bedingungen leben, die eine Übertragung eben, sage ich mal, vereinfachen oder einfach machen. Insofern ist das ein ganz wichtiger Faktor und das sehen wir ja letztendlich auch, wenn wir in andere Altersgruppen schauen, dass das immer wieder die wiederkehrenden Faktoren sind, dass wir letztendlich zu diesen Zielgruppen nicht vordringen. Entweder gibt es Sprachbarrieren oder eben kulturelle Mauern. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir diese Menschen noch besser erreichen, um eben auch auf diese Problematiken hinzuweisen und natürlich insbesondere dort auch für die Impfung zu werben.
Wie ist denn die Infektionsquote bei Kindern ab dem Schuljahr allgemein? Liegt die relativ niedrig unter dem Durchschnitt? Momentan sind es 68,7. Wie liegt sie?
Ja, Sie haben das schon richtig gesagt, nur wir können das leider nicht vergleichen. Sie wissen ja, wir haben ja die Schule, zum Teil auch die Kita-Testung, und das verzerrt natürlich vollkommen das Bild. Insofern sind hier Vergleiche, gerade mit älteren Populationen, sinnlos. Das kann man nicht machen und das wird sich jetzt noch verstärken, weil natürlich die Tests für Erwachsene kostenpflichtig sind. Und insofern mal einen absoluten Fokus auf die Kinder und Jugendlichen aufgrund der Schultestung der regelmäßigen. Und wir verlieren eben bei den anderen Altersgruppen den Überblick. Und das ist hochproblematisch. Das muss man wirklich sagen, weil es wird auch in diesem Herbst und Winter natürlich nicht um die Kinder und Jugendlichen gehen. Das wird nicht problematisch, sondern die Älteren über 60. Das wird diesen Herbst und Winter auch wieder die Situation, die Lage auf den Intensivstationen bestimmen.
Also Entwarnung für die Schulen letztlich.
Ich möchte nicht von Entwarnung sprechen, aber ich sage mal so, es ist ein falscher Fokus, den wir haben, weil wir diskutieren sehr viel über Kinder und Jugendliche, über die Risiken, aber das ist eben steht in keinem Verhältnis zu den Risiken, die über 60-Jährige, insbesondere ungeimpfte 60-Jährige haben, die es ja nach wie vor noch gibt und die werden uns sicherlich im Winter und Herbst beschäftigen. Ein wichtiger Vergleich zum Beispiel noch, es gibt gerade aktuelle Daten auch aus England, die das nochmal verdeutlichen. Ein ungeimpfter unter 18-Jähriger hat ein vergleichbares Risiko für eine Krankenhausaufnahme wie ein geimpfter 40-Jähriger. Da sehen Sie schon, dass da eben vollkommen die Verhältnismäßigkeit verloren gegangen ist in der Diskussion, dass wir uns hier auf, sag ich mal, einen Bereich konzentrieren, der in der Pandemie nicht entscheidend ist. Entscheidend sind die älteren Menschen und um die müssen wir uns kümmern. Und wir wissen auch, wo dort die Probleme sind, nämlich in der Pflege, dass es dort eine unheimliche Belastung gibt, ein Pflegemangel. Und das führt aber auch wieder dazu, dass natürlich Infektionen vermehrt entstehen können aufgrund der prekären Lage in der Pflege.
Und was bedeutet das? Was muss konkret jetzt getan werden?
Naja, konkret getan werden muss vor allen Dingen, dass wir für diese Gruppen, die es nun besonders betrifft, niedrigschwellige Testangebote haben, für die Ungeimpften natürlich, über 60-Jährigen. Aber was man oft vergisst, auch Geimpfte können sich infizieren, das Virus übertragen. Insofern ist es gerade in diesen besonders gefährdeten Altersgruppen, und ich denke da zum Beispiel an die Angehörigen, die ältere Menschen pflegen, über 80-Jährige, über 70-Jährige, dass wir dort auch für die Geimpften niedrigschwellige Testangebote kostenlose bereithalten, weil diese Testangebote einfach noch eine zusätzliche Sicherheit geben, neben den Impfungen und der Auffrischungsimpfung, die ja jetzt bei den über 70-Jährigen auch ganz wichtig ist. Also das sind die entscheidenden Punkte für den Winter, die man berücksichtigen sollte.
Der Virologe Jonas Schmidt-Janas jetzt zu den Corona-Aussichten in diesem Winter. Die etwas schlechte Leitungsqualität gegen Schluss des Gesprächs bitten wir zu entschuldigen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben beim Thema, denn in Baden-Württemberg ist heute eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Darin enthalten ein 2G-Optionsmodell für Großveranstaltungen. Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart erklärt, was es damit konkret auf sich hat.
Mit der 2G-Regel sind in Baden-Württemberg wieder volle Fußballstadien und ausverkaufte Konzertsäle möglich. Wenn also ein Veranstalter sagt, okay, ich entscheide mich für die 2G-Regel und lasse nur noch Zuschauer oder Fans rein, die geimpft bzw. genesen sind, dann dürfen sie die Hütte auch wieder voll machen, weil bei 2G Maskenpflicht und Abstandsregeln wegfallen und es auch keine Personenobergrenzen mehr gibt. Bisher war es ja so, bei Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern durfte die Hälfte der Kapazität ausgelastet werden. Wenn also eine Halle oder ein Stadion Platz hat für 20.000 Menschen, dann durften 10.000 rein. In größeren Stadien lag die Obergrenze bei maximal 25.000 Personen. So sieht es das 3G-Modell für Geimpfte, Genesene und Getestete vor, das auch weiterhin gilt, mit diesen Beschränkungen, wenn der Veranstalter sich dafür entscheidet. Aber 2G ist jetzt eine Option und damit sind volle Hallen und Stadien wieder möglich. Was letztlich auch bedeutet, weitere Lockerungen für Geimpfte und Genesene, während das Leben für Nicht-Geimpfte noch ein Stück schwieriger wird.
Betroffen ist auch der Bereich Gastronomie. Auch dort ändert sich etwas, sagt Knut Bauer.
Für die Kunden nicht viel, außer dass die Maskenpflicht im Restaurant oder Café wegfällt, wenn sich ein Betreiber für die 2G-Regel entscheidet. Am Tisch beim Essen und Trinken muss ja jetzt schon keine Maske getragen werden. Es geht also um den Weg dorthin oder auf die Toilette. Abstandsregeln sind schon jetzt laut baden-württembergischem Gesundheitsministerium nur eine Empfehlung. Gaststätten können also alle Tische besetzen, egal ob 2G oder 3G. Was sich auf jeden Fall ändert, ist die Testpflicht für die Beschäftigten, und zwar in der Gastronomie ebenso wie in allen anderen Bereichen mit Kundenkontakten, wie zum Beispiel Friseurbetriebe oder Kosmetikstudios. Wer hier arbeitet und nicht geimpft oder genesen ist, muss sich künftig generell zweimal in der Woche testen lassen. Bisher gab es diese Testpflicht für ungeimpfte Mitarbeiter oder Selbstständige in Baden-Württemberg nur in der Warn- und Alarmstufe, also wenn die Zahl der Corona-Intensivpatienten in den Krankenhäusern stark ansteigt.
Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik zur neuen baden-württembergischen Corona-Verordnung, die heute in Kraft getreten ist. Italien war so etwas wie das europäische Epizentrum der Corona-Pandemie. Es waren apokalyptische Szenen Anfang letzten Jahres. Abgeriegelte Orte in der Region rund um Bergamo, Militär-LKW, die Särge der an Covid-19 Verstorbenen zu den Krematorien brachten. Das Land war am Rande der Belastbarkeit. Mittlerweile sind etwa 70% der Italienerinnen und Italiener vollständig geimpft. Die Regierung erhöht den Druck auf die Ungeimpften. Ab heute muss jeder Beschäftigte am Arbeitsplatz mit dem sogenannten grünen Pass nachweisen, dass er geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Bei Verstößen ist ein saftiges Bußgeld fällig, bis zu 1.500 Euro. Zwei Drittel der Bevölkerung unterstützen diesen Kurs. Die, die dagegen sind, machen ihrem Unmut aber lautstark Luft, wie unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz berichtet.
Am Hafen von Triest haben die Arbeiter schon vor Tagen lautstark protestiert. Ihr Sprecher Stefano Puzza verkündete immer wieder in den italienischen Medien: Wenn wir diesen Green Pass nicht zu Fall bringen, dieses Dekret, das unserer Meinung nach kriminell ist, müssen wir den Hafen blockieren. Die norditalienische Stadt zählt zu den wichtigsten Umschlagplätzen im internationalen Handelsverkehr. Von den 950 Arbeitern haben 40% keinen grünen Pass. Sie sind also weder gegen Corona geimpft, davon genesen oder haben sich testen lassen. Kostenlos sollen diese Tests sein, so die Forderung vieler Arbeitnehmer und der Gewerkschaften. Doch bisher hat sich die Regierung stur gestellt. Ausnahmen gibt es nur für diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Kurz vor Inkrafttreten der neuen Regelung haben sich die Gewerkschaften mit Ministerpräsident Mario Draghi getroffen. Sie wollen, dass die Tests, die momentan 15 Euro kosten, billiger werden, so der Generalsekretär von CGIL, der größten Gewerkschaft Italiens, Maurizio Landini. Jetzt ist der Moment, an dem man beginnen sollte, die Kosten für den Covid-Test erheblich zu senken. Gleichzeitig muss es für die Unternehmen mehr Steuererleichterungen geben, was die Kosten der Hygienemaßnahmen betrifft. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig wäre, wenn alle Betriebe und nicht nur einige die Kosten für die Tests aller Arbeitnehmer übernehmen würden. Probleme könnte es auch beim Transport auf der Straße geben. Schon jetzt suchen die Speditionsunternehmen oft händeringend Personal. Nun könnten viele Lkw-Fahrer zusätzlich ausfallen. Denn wer den grünen Pass nicht hat, darf nicht arbeiten. Die Arbeitgeber müssen dies kontrollieren, es drohen hohe Strafen. Der Branchenverband Trasporto Unito befürchtet, dass 80.000 Fahrer fehlen könnten, was zu immensen Lieferverzögerungen führen würde. Selbst dann, wenn die italienischen Fahrer geimpft sind. Ich habe den Green Pass, aber meine Kollegen, die aus dem Ausland kommen, wo es keine Green Pass-Pflicht gibt, wie sollen die das hier in Italien machen? Viele Fahrer aus dem Ausland sind auch mit Impfstoffen geimpft, die in der EU nicht anerkannt sind, wie etwa Sputnik. Mit der Einführung der neuen Corona-Regeln am Arbeitsplatz will die Regierung Draghi zum einen die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen, zum anderen aber vor allem die Impfquote nach oben treiben. Über 80% der über 12-Jährigen in Italien sind inzwischen vollständig geimpft. Die anderen müssen sich nun testen lassen, wenn sie arbeiten wollen. Das führt zu einem Riesenandrang bei den Apotheken. Allein in den vergangenen 4 Wochen sind bis zu 300.000 Tests am Tag durchgeführt worden. Nun könnte es zu bestimmten Zeiten zu langen Wartezeiten kommen, befürchtet dieser Apotheker aus Livorno. Im Laufe des Tages können wir theoretisch die Nachfrage befriedigen. Das Problem ist, dass sich die Leute auf bestimmte Uhrzeiten konzentrieren. Aktuellen Umfragen zufolge halten 2/3 der Italiener die Nachweispflicht am Arbeitsplatz für notwendig. Die Ablehnung der anderen treibt auch den Chef des Industrieverbandes Confindustria um, Carlo Bonomi. Wir sind besorgt, weil es Leute gibt, die Öl ins Feuer gießen. Ich glaube, in diesem Moment müssen wir gemeinsam eine nationale, kollektive Verantwortung an den Tag legen. Es gibt sicher Probleme, denn es handelt sich um eine Maßnahme, die schwer anzuwenden ist. Aber zusammen können wir sie angehen und lösen. Rund 23 Millionen Beschäftigte sind von den neuen Regeln betroffen. Sie gelten vorerst bis zum Ende des Jahres.
Die italienische Regierung erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Ab heute ist der grüne Pass notwendig. Wer ihn nicht hat, muss bis zu 1.500 € Bußgeld bezahlen. Der Bericht von Elisabeth Pongratz aus Rom. Wir kommen zur Wirtschaft. 5 Verhandlungsrunden, 2 Schlichtungen, ein Ergebnis. In der Nacht haben sich die Tarifparteien im Baugewerbe in der 2. Schlichtungsrunde geeinigt auf einen Tarifkompromiss für die rund 900.000 Beschäftigten. Die ersten bundesweiten Streiks auf deutschen Baustellen seit 20 Jahren sind damit vom Tisch. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, wie sehen denn die Details dieser Einigung aus?
Dieser vorgeschlagene Abschluss ist ziemlich komplex und gestaffelt auch über eine relativ lange Laufzeit, 33 Monate. Schauen wir auf ein paar Kernpunkte, natürlich Lohnerhöhungen, 3 Stück gibt es gestaffelt. Im Westen beginnend im November sind das ungefähr dann 3x2% über die Laufzeit. Im Osten sind das jeweils immer etwas mehr, um das im Tarifvertrag in diesem neuen auch festgeschriebene Ziel zu erreichen. Bis 2026 gleiche Löhne in Ost und West. Wenn dieser Tarifvertrag ausläuft, im März 2024, hat man ausgerechnet, ist das noch ein Unterschied von 2,5%, und der soll dann eben bis 2026 auch noch wegfallen. Es gibt außerdem eine Corona-Prämie und auch verschiedene Einmalzahlungen. Die Einkommenssteigerung liege über der Inflation, das sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBAU Feiger, und deshalb könne man mit diesem Kompromiss, so bezeichnet er das, Leben, und die Arbeitgeber sind hinterher vor allem zufrieden gewesen mit der doch sehr langen Laufzeit des neuen Tarifvertrages, denn das bringe Planungssicherheit bei den vielen anstehenden Aufgaben, zum Beispiel Hunderttausende von Wohnungen neu zu bauen in Deutschland.
Der größte Streitpunkt war ja die Bezahlung längerer Anfahrten zu Baustellen. Wie sieht denn da die Einigung aus?
Da haben sich die Arbeitgeber stark bewegt. Die hielten bis vor der Schlichtung an ihrem Standpunkt fest, dass es ja eine jährliche Einmalzahlung für die Fahrten gibt. Jetzt entspricht die Lösung doch eher der Forderung der Gewerkschaft. Es wird nach Kilometern gestaffelte pauschale Beträge geben. Also für längere Anfahrten gibt es dann auch mehr Geld. Und diesem Punkt, wie auch allen anderen, müssen jetzt noch innerhalb der kommenden 14 Tage beide Tarifparteien zustimmen.
Sie deuten es an, das Gesamtpaket scheint sich sehr an den Forderungen der IG Bau zu orientieren. Ist das eine Blaupause für kommende Tarifabschlüsse, deutlich mehr Geld zu hoher Inflation?
Ich sehe das schon auch so. Die Gewerkschaft hat sich tatsächlich in vielen Punkten durchgesetzt. Der Abschluss liegt über der derzeit hohen Inflation, aber die Baubranche unterscheidet sich schon auch von anderen Branchen, für die im Moment auch verhandelt wird, wie zum Beispiel den öffentlichen Dienst der Bundesländer. Denn die Branche ist gut durch die Corona-Krise gekommen. Jetzt im Sommer sind da so viele Neuaufträge eingegangen wie überhaupt noch nie im Gewerbe. Sie hat zwar auch leichte Umsatzeinbußen, aber kein Vergleich mit anderen Gewerken. Also die Branche steht einfach sehr, sehr gut da. Jetzt schauen wir noch kurz auf den DAX, auch ganz gut, plus 0,4%, 15.520 Punkte.
Das waren die Wirtschaftsinformationen mit Michael Wegmann.